Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sehr, sehr Serien. An meiner Seite dieses Mal nicht wie gewohnt Christopher Büchele, sondern an meiner Seite Vanessa Schneider. Hallo.
Hallo.
Vanessa, willst du dich kurz selber vorstellen? Ansonsten kann ich auch gerne ein paar Worte sagen.
Ich bin so gespannt, was du sagen würdest, deshalb mache ich das gerne nicht.
Damit habe ich ein bisschen gerechnet. Vanessa Schneider, Serienexpertin par excellence, Macherin hinter dem Podcast Skip Intro, den ihr natürlich beim Seriendealer, Podcast-Dealer eures Vertrauens erstehen könnt.
Oder kostenlos. In der ARD-Audiothek in der App.
Oh, Entschuldigung, ich muss die ARD-Mediathek muss ich auch pluggen. Und Vanessa arbeitet ja auch mit bei uns im Programm und Panel-Konstruktion für Seriencamp Festival, ist deshalb natürlich bestens informiert, über was wir uns gerade unterhalten, was wir gerade im Blick haben für das kommende Seriencamp, das im Juni in Köln stattfinden wird, das erste Mal. Hier kommen die Q-In-Tränen von allen Leuten aus München. Wir haben uns diesmal eine Serie vorgenommen, die wir aufgrund unserer Aufnahmesituation mit ungewohnten Mikros und dem Hang zu den Pop-Lauten sehr wenig The Power nennen werden, sondern eher so Bauer.
Ja, das war's schon wieder, Gerd. Das P. Das ist kompletter Ausschlag hier.
Okay.
Richtig krasser Ausschlag. Also Power werden wir nicht sagen. Wir werden einfach
Bauer sagen.
Oder die Gabe.
Die Gabe, so Bauer, läuft auf Amazon ganz frisch an und ist eine Serie, auf die ich mich ziemlich gefreut hatte. Du bist eine der Expertinnen in doppeltem Sinne hier, weil du auch das Buch gelesen hast. Kannst du kurz mal zusammenfassen, um was es in der Gabe geht?
Ja, also erstmal ist es ein Buch von Naomi Alderman. Das ist 2016, meine ich, rausgekommen. Sehr prophetisch das Ganze in vielen Momenten, als ich es gelesen habe, auch was den Präsidentschaftswahlkampf von Hillary Clinton zum Beispiel angeht. Aber es geht im Groben um Folgendes. Es ist ein, ich würde sagen, dystopischer Roman, aber mit dem Kniff, dass das Ganze als ein Tatsachenbericht quasi geschrieben ist. Der wird eingerahmt von zwei Briefwechseln vorne dran und am Ende. Ein Autor mit dem Namen Neil Adam Arman, das ist ein Anagramm von Naomi Alderman. Also dieser Neil hat ein Manuskript geschrieben, ein historisches Buch im Endeffekt, das nachzeichnet, wie eine Gesellschaft zusammengebrochen ist innerhalb von 10 Jahren, die seiner eigenen Gesellschaft quasi vorausgegangen ist. Das heißt, es wird eine Zeit beschrieben vor 5000 Jahren, die unserer Realität extrem ähnlich ist. Und genau, in diesem Buch beschreibt er eben, wie es zu der Verheerung kommt, so nennt er das. Die Verheerung ist das Ereignis, was höchstwahrscheinlich sowas ist wie der Dritte Weltkrieg, was zum Zusammenbruch der bisher gekannten Strukturen und so auf der ganzen Welt gesorgt hat. Und wir starten 10 Jahre davor. Und dann geht es eben bis zu diesem Ereignis.
Jetzt kommt wieder die große Frage, wo ich froh bin, dass du an meiner Seite bist und nicht Christopher, der jetzt wahrscheinlich schon im ersten Satz, sorry Christopher, ich weiß, du hörst zu, aber der hier vielleicht etwas spoilerfreundlicher geantwortet hat. Wir versuchen jetzt hier natürlich einen dünnen Grat entlang zu gehen, dessen, was man verraten darf und was man nicht verraten sollte, um die Freude an der Serie nicht zu nehmen. Was man auf jeden Fall sagen darf, und ich glaube, das zeigt der Trailer, das steht auf dem Klappentext von den Büchern und das findet man in jeder Synopsis dazu. Eines der Ereignisse, die dazu führen, dass die Welt so aus den Fugen gerät, ist das Auftauchen einer Superkraft.
Ja, die Frauen im Buch wird es größtenteils als Frauen bezeichnet. Also es wird irgendwie so eine Geschlechterdichotomie bzw. Binarität aufgemacht zwischen Männern und Frauen. Aber eigentlich sind es alle Menschen, die ein XX-Chromosom haben. Die entwickeln, anfangs erstmal sind es nur Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren, eine Art Superkraft. Die entwickeln ein eigenes Organ dafür, wie Aale im Endeffekt, können die Elektrostöße abgeben. Und dieses Organ sitzt ungefähr auf der Höhe der, Knochen hier oben am Schlüsselbein? Ja, da sitzt dieses Organ, das sich der Strang nennt auf Deutsch, auf Englisch Skein, und so wird das eben auch in der Serie genannt. Und damit sind Frauen auf einmal in der Lage, oder alle Menschen mit XX-Chromosomen, Elektroschocks zu verteilen, die sehr, sehr kraftvoll sind. Und das bedeutet natürlich, dass Frauen allen anderen oder alle Menschen mit XX-Chromosomen sind allen anderen Menschen auf einmal körperlich nicht nur ebenbürtig, sondern in den meisten Fällen überlegen, können Stromausfälle auslösen, können Panzer schocken. Also es ist eine sehr, sehr kraftvolle Kraft.
Für mich, wenn ich jetzt so eine Checkliste hätte, bestünde die aus Dystopie, check, Superkräfte, check, ein gesellschaftlich relevantes Thema im Genregewand, unterhaltsam aufbereitet, check. So auf dem Papier checkt es für mich sehr viele Boxen.
Mhm, für mich auch.
Wie sieht's denn so aus in der
Umsetzung? Du guckst schon so, oh nein, aber, da schwingt ein ganz großes Aber mit bei Gerhard jetzt schon. Und ich habe auch so ein Aber im Hinterkopf, einfach weil ich die Buchvorlage kenne und sehr, sehr gerne gelesen habe. Und der größte Unterschied für mich ist einfach die Tonalität von der Serie, die jetzt in dieser ersten Staffel, ich konnte 7 von den 9 Folgen sehen, also völlig anders ist als im Buch, weil die erste Staffel jetzt eigentlich nur die ersten 60, ich glaube bis ungefähr 100 Seiten abdeckt. Und das ist die Zeit, in der diese ganzen jungen Frauen diese Kräfte entwickeln. Und dadurch, dass das größtenteils junge ProtagonistInnen sind, hat es für mich so ein Feeling von Coming of Age gehabt. Also wie bei Hunger Games zum Beispiel. Mhm. So ein ähnliches Selbstermächtigungsnarrativ, eben wie bei all diesen ganzen Filmen, die irgendwie Mitte der 10er Jahre rausgekommen sind, Divergent und so, wo eine junge Frau die Protagonistin ist und sich über alle Grenzen hinwegsetzen.
Ich weiß, was du meinst, aber das, also damit kann ich leben. Also ich war auch damals jemand, der Schlimmstes erwartet hatte von Hunger Games. Und
ich liebe die Filme und ich liebe auch die Bücher, ne? Gar keine Kritik. Ich mag das habe ich nur einfach gar nicht erwartet.
Ich würde es gar nicht, also das, was ich in dieser Young Adult und ich nenne es mal so eine Selbstermächtigungsidee, die ja da dahinter steckt und auch natürlich so eine leicht schwierige, nämlich dieses, du bist immer, you're special, du bist anders als alle anderen, wird ja hier ein bisschen ausgehebelt, dadurch, dass wir so einem Ensemble von Figuren folgen und aus verschiedenen Perspektiven diesen Moment erleben, wenn als diese, also wir sprechen jetzt mal im Detail eigentlich nur so, glaube ich, über die erste Folge und vielleicht deuten wir was an aus der zweiten, also keine Angst, wir spoilern nichts, aber dass es hier so ein Feld aufmacht, in dem dann erzählt werden kann. Die Probleme, die ich dann habe, die sind eher die Wahl der Dramaturgie oder die Wahl des Erzähltempos, die Wahl der Perspektive. Das, was ich jetzt eben gelesen hatte über das Buch, also wirklich nur so Zusammenfassungen, als es damals rauskam, als es überall empfohlen worden ist, 2017 in so lauter Jahresbestlisten aufgetaucht ist, war, dass es halt so interessant die Geschichte framed und verpackt und so in so auch einklammert.
Genau, das ist eben dieser Briefwechsel, der vorne und hinten ist. Und den finde ich super wichtig. Der fehlt jetzt hier in der Serie bis jetzt komplett. Ich habe auch noch keinen Moment gehabt, wo Sätze oder irgendwelche Andeutungen aus diesem Briefwechsel vielleicht von anderen Figuren geäußert worden sind. Also das passiert bisher noch nicht. Keine Ahnung, ob das noch irgendwann folgt, weil für mich ist das so wichtig gewesen, um den Rest der Erzählung zu kontextualisieren, dem Ganzen auch eine gewisse Subversivität zu geben, weil so ist es jetzt einfach eine sehr straightforwarde Geschichte. Ich weiß, wo es hinläuft. Das wissen die meisten Leute, die das Buch gelesen haben, jetzt erstmal nicht. Es hat jetzt erstmal so einen utopischen Charakter. Hey, guck mal, was wäre, wenn alle Frauen oder alle Menschen mit XX-Chromosomen so viel Kraft hätten? Wie würden die das nutzen?
Also und von dem finde ich es eine gute Idee. Es ist einfach so ein, kann man sagen, in Reverse von The Handmaid's Tale.
Genau.
Also es dreht die Dystopie von Handmaid's Tale um in Utopie. Nicht ohne Grund hat die Autorin ja ihr Buch auch Margaret Atwood gewidmet.
Die war ihre Mentorin übrigens.
Das wusste ich zum Beispiel nicht, das ist natürlich interessant.
Also in so einem literarischen Mentor-Mentee-Programm hat Margaret Atwood sie begleitet und sozusagen gecoacht, gementort. Und dementsprechend hat Naomi Alderman ihr auch das Buch gewidmet und am Ende eine fette Danksagung dazu geschrieben. Und es gab wohl einige Momente, wo auch echt Margaret Atwood ihr noch Ideen gegeben hat. Also zum Beispiel spielt ein Teil davon in so einer Art Konvent in einem Kloster. Und das war wohl die Idee von Margaret Atwood.
Das ist natürlich dann noch umso interessanter, wie es sozusagen in so einem Verhältnis steht, dass es so ein Thema aufgreift und über diesen Science-Fiction, fantastischen, Speculative-Fiction-Ansatz dem natürlich so einen Dreh gibt, den ich und wie gesagt, so no offense an alle Autoren, Autorinnen da draußen, die auf Deutsch schreiben, aber wir kriegen sehr oft ähnliche Stoffe zu sehen in verschiedenen Pitching-Vorstellungen. Und da geht es auch um genau diese Frage, wie wird ein Matriarchat aussehen? Oder wie könnte so eine matriarchalische Gesellschaft zustande kommen? Und meistens trauen die sich eben nicht, fantastisch zu erzählen und dieses Thema fantastisch aufzubereiten. Und hier sieht man natürlich, was jetzt die Probleme mit der Serie sind, vielleicht an einer anderen Stelle, aber man sieht die Chancen, die sich bieten, wenn man einfach diese Machtstrukturen und diese eingeübten, bekannten Machtmuster bricht, indem man was Fantastisches damit macht. Und hier einfach diese was Einfaches, ein Stromstoß, der am Anfang nur unter Stress entsteht, das heißt, der aus so einer Abwehr-Selbstschutzreflexion, Reaktion herauskommt, was das macht und wie es dann sozusagen auch das ganze Machtgefüge unserer Welt so allmählich auf den Kopf stellt und dann natürlich hier in Spotlights reingeht, in einzelne Dynamiken und die so ein bisschen verändert.
Und dann kommt nämlich jetzt genau dieser Punkt, du hast vorhin die Charaktere angesprochen und auch die Dramaturgie. Wir haben ja diese Spotlights auf einzelne Charaktere, die für unterschiedliche Sachen oder Bereiche in der Gesellschaft im Endeffekt stehen. Wir haben eine Frau, die aus einer Gangsterfamilie kommt, also es hat was Mafiöses, die ist quasi die uneheliche Tochter eines Gangsterbosses aus England, die heißt Roxy. Dann haben wir eine junge Frau, die aus ihrer Pflegefamilie ausbricht, ihren Pflegevater umgebracht hat. Wir erfahren auch, warum das so ist. Ganz, ganz schreckliche Geschichte. Und die dann in einem Kloster landet, die Stimmen hören kann. Man weiß nicht, ist das jetzt eine Psychose? Ist es möglicherweise etwas, eine spirituelle Erfahrung für sie? Wird offen gelassen. Da wird diese spirituelle Ebene und auch so das Thema Glauben behandelt. Und dann haben wir eine Politikerin und ihre Tochter. Die Politikerin hat von vornherein erstmal keine Kraft, weil sie ist zu alt dafür, ist eigentlich eine Frauenrechtlerin. In vielen Momenten erinnert sie eben so ein bisschen an Hillary Clinton in ihrer Karriere. Sie ist Bürgermeisterin in Seattle und hat Probleme mit dem Governor, kann man so sagen. Wird übrigens gespielt von Toni Collette und ihr verfädeter Governor wird gespielt von Josh Charles, der aus In the Good Wife schon so großartig war und auf den ich mich sehr gefreut habe und der toll ist hier. Aber genau, und dann haben wir noch mehr Charaktere. Einen Journalisten aus Nigeria, glaube ich, Tunde, gespielt von Tohib Jimo aus Ted Lasso. Einer meiner Lieblingsdarsteller aus Ted Lasso, der spielt den ganz tollen Sam Obisanya. Und der ist eben ein Journalist aus Nigeria, der als Videoreporter im Endeffekt erstmal zufällig und dann sehr absichtsvoll diese erste Entwicklung dokumentiert und weltweit sichtbar macht, dass es eben tatsächlich ein globales Phänomen ist und nicht überall so Einzelfälle auftauchen, sondern wirklich ein großes Ding. Und dann haben wir noch jemanden? Habe ich jemanden vergessen?
Kunstturnerin.
Ach, richtig. Die Kunstturnerin Tatjana, die aus einem fiktionalen Staat irgendwo in Osteuropa kommt. Hab den Namen von diesem Staat vergessen, ist auch völlig Latte. Soll halt so ein stereotypischer Ostblockstaat sein. Und sie ist eben die Präsidentenfrau, war aber mal ehrgeizige Kunstturnerin auf dem Weg zur Olympia. That's it, oder?
Ja,
sechs Figuren sind es auf jeden Fall.
Die sechs Figuren, die, glaube ich, jetzt zu Beginn so ein bisschen aufgefächert werden. Und halst sich damit natürlich ein Problem auf, das zu lösen, schon ganz andere Autoren und Autorinnen daran gescheitert sind. 6 dieser Stränge gleichberechtigt nebeneinander zu erzählen und allen eine gewisse dramaturgische Dynamik, einen erzählerischen Vorwärtsdrall zu geben, ist nicht ohne.
Und dann musst du diese Sachen ja auch noch irgendwie zusammenführen. Also du musst ja zueinander in Verhältnis setzen. Du musst dafür sorgen, dass die sich gegenseitig irgendwie Informationen zuspielen sozusagen. Also es ist richtig komplex.
Und natürlich wäre das im Idealfall das perfekte Setting für eine Serie. Also ich sage jetzt mal, was Serien wie The Wire, geht es ja auch darum, dieses große Figurenpersonal nebeneinander entstehen zu lassen, also dieses horizontale Erzählen, das Erzählen dieses Systems, in dem Fall The Wire, das System Baltimore, in dem anderen Fall in Game of Thrones, das System Westeros, so aufzusplitten.
Aber diese Figuren begegnen sich alle, die sind alle Teil von einer Handlung im Endeffekt. Die begegnen sich gegenseitig, die sind ja Teil eines Ökosystems sozusagen. Sind wir auch natürlich auf der Welt, sind wir alle Teil von einem System. Aber die Figuren in The Power begegnen sich eigentlich nicht. Also es gibt nur wenige Überschneidungen, wo die sich tatsächlich dann treffen werden. Und das passiert alles erst Richtung Ende der Serie. Natürlich die Bürgermeisterin und ihre Tochter sind sehr häufig zusammen, deswegen funktioniert diese Geschichte auch ganz gut, finde ich. Aber du hast recht, es ist ein Problem, weil die einfach zu entkoppelt sind voneinander.
Naja, und da stellt sich mir so ein bisschen das zweite Problem, welches System erzählt es? Weil das System Patriarchat ist natürlich eines, das in seinen Regeln, die Regeln davon zu erklären und die Regeln davon zu erklären, ohne von oben herab das zu machen, ist nicht ganz einfach, weil es natürlich sehr schwammige Strukturen und sehr schwammige Regeln sind. Im Idealfall, meiner Meinung nach, wenn ich so ein System erzähle, dauert es mehrere Folgen oder Staffeln, bis sämtliche Regeln dieses Systems sich dem Publikum erschließen und verinnerlicht sind. Beispiel Breaking Bad, bis wir sämtliche Regeln des Systems, Drogenhandel an der Grenze zwischen den USA und Mexiko ergründet haben, sind 7 Staffeln vergangen.
Ja, oder auch die innerhalb der Familie oder innerhalb von Beziehungen sich so offenbaren. Die sind wahrscheinlich genauso schwammig wie ungefähr das Patriarchat
ja, sich aber äußert. Hier werden wir, glaube ich, will es halt sehr schnell sehr weit kommen. Ja. Und dann stellt sich für mich die zweite große Frage oder das zweite große Problem damit. Es gab Serien, die sowas sehr gut konnten. Ein Beispiel ist es, ich nenne es einfach mal das Heroes-System, die Serie Heroes damals. Eine für alle jüngeren ZuhörerInnen, eine Serie, die 6 Menschen mit Superkräften folgen, in der Zeit, bevor Marvel Universe eine Rolle gespielt hat, in der Zeit, bevor uns Sense Superhelden 8 übersättigt, also wir keine Superhelden mehr sehen konnten, in der Zeit, bevor diese ganze Post
damals als Superhelden noch was bedeutet haben.
Genau.
Aber wirklich, ohne Witz, guckt euch die Serie mal an, wenn ihr sie irgendwo findet. Zumindest die ersten 2 Staffeln sind wirklich toll und zählt wahrscheinlich für immer zu meinen Lieblingsserien.
Folgt jedenfalls diesen 6 Figuren dort, die alle Superkräfte entwickeln, unterschiedliche, und die treffen sich zu Beginn nicht, aber das läuft. Ja, also ein Großteil laufen auch diese Geschichten parallel nebeneinander her. Aber diese Serie stammt aus der goldenen Phase des Linear Television noch. Also wo
episodisch man
gezwungen
erzählt
war, nicht nur zwischen den Episoden Spannungsbögen aufzubauen, sondern auch innerhalb der Episoden, um Leute zwischen den Werbeblöcken involved in der Geschichte zu lassen, also engaged zu halten, dass sie nicht wegzappen und lieber Friends Reruns irgendwo anders anschauen. Oder damals wahrscheinlich Friends sogar live, ich weiß es gar nicht. Das hier, und man sieht einfach, dass da ein erzählerisches Handwerk dafür nötig ist, das auch so bei Lost super funktioniert hat. Natürlich dann noch auf eine andere Ebene, weil die sind alle an einem Ort zusammen, aber hier Heroes, finde ich, hat es gut gemacht. Sense8 damals, einer der ersten Originals von Netflix, folgt ja auch so einem Figurenpersonal. Da ist es schon schwieriger geworden, weil halt diese Spannungsbögen gefehlt haben und das, was mich reinzieht und mich investiert halt in der Geschichte. Für mich fehlt es hier leider komplett. Also die erste Folge fand ich noch interessant. Und da folgt es einfach diesem typischen Superhelden-Ding, der sich immer toll findet, wenn jemand seine Kräfte entdeckt und die so ein bisschen ausprobiert.
Was machen sie damit?
Hält er sie die geheim oder was machen sie damit und nehmen sie die Verantwortung an oder werden sie böse? Also da sind ja in diesem Dings ist ein Haufen Zeug drin. Das funktioniert noch und danach ist irgendwie so ein bisschen die Luft raus, muss ich sagen.
Hatte ich auch das Gefühl. Also nach der zweiten Folge war ich so, oh nein, ich glaube, das geht nicht. Aber ich habe dann weitergeguckt bis eben zur siebten Folge und für mich kam dann irgendwann die Wendung, ich glaube in der vierten oder fünften Folge. Und ist halt schade, wenn man so lange dranbleiben muss, um dann vielleicht doch nochmal überzeugt zu werden.
Das mussten wir nachher nochmal off-mic, off-air sagen, was dich da in der vierten, fünften Episode, also ich habe auch bis Folge 6 oder 7 geschaut, ich muss nochmal nachschauen. Aber für mich kam dann irgendwie das zweite Problem zum Tragen, die emotionale Tiefe. Und das liegt halt so in zwei Dingen begründet für mich. Zum einen, eine gute Serie, zumindest so wie es ich sehe, ist eine Serie, die zwei Pole aufzeigt und die Figuren zwischen diese zwei Pole reinwirft, die unvereinbar sind und darin bewegt sich die Geschichte. Es oszilliert immer zwischen zwei sich widerstrebenden, unvereinbaren Gegensätzen. Und das sehe ich hier überhaupt nicht. Ich sehe diese, also sie würden sich anbieten, männlich, weiblich, darüber was zu machen, aber schafft es das nicht aufzubauen und da auch kein emotionales Investment von mir zu verlangen. Und es macht in den ersten 4, 5 Episoden immer wieder Plotpunkte, die eine bestimmte Wucht entwickeln sollen scheinbar, weil sie so inszeniert sind und weil die Musik hochgeht oder sowas. Aber es ist kein emotional Payoff dabei. Also es ist keine verdiente Sequenz. Und mir ist es einfach egal, wenn da in einer Szene eine bestimmte Figur was Schreckliches widerfährt, die zuvor, weiß nicht, die nur 2 Szenen vorher eingeführt worden ist. Das ist mir egal und ich weiß nicht, ob die Figur A und Figur B haben scheinbar eine enge Beziehung gehabt, aber who cares, wenn sie nur 5 Minuten Screentime hatte bis da und die nur 3 Sätze gewechselt haben. Also Szenen, die für mich keinen Grund haben, warum ich investiert sein sollte, sondern das war so ein bisschen dahin erzählt. Und ein Punkt ist eben, dass wir dann so einem Aufstand beiwohnen oder so einem politischen Event beiwohnen, das für mich auch ohne irgendeine Dynamik war, weil es einfach zu sehr repliziert, was wir gerade aus den Nachrichten sehen, also speziell so im Hinblick auf den Iran. Aber es für mich keinen Grund gibt, warum die Figur investiert ist darin, warum das, was ihm widerfährt, ihn so mitnimmt oder was eigentlich der Grund ist, warum das so eine Wucht entwickeln soll. Also es ist für mich teilweise einfach zu schnell erzählt und teilweise mit dem falschen Fokus erzählt. Und das dann wiederum gepaart mit der für mich einfach komplett unverständlichen Entscheidung, das alles linear hintereinander wegzuerzählen, ohne irgendeine Verschachtelung dahinter, ist einfach so, ja, also denke ich mir so, tolle Idee, aber handwerklich funktioniert es für mich leider nicht so, ne? Also deinem Gesichtsausdruck entnehme ich, dass du das mit dem Aufstand anders siehst oder dass du da eine andere Meinung hast.
Also wie gesagt, ich kann dir in deiner Argumentation sehr gut folgen und ich würde dem auch zustimmen, was du sagst. Aber gerade bei diesen Aufstandsszenen, wir sind dabei, wir folgen Tunde eben, wie er alles Mögliche dokumentiert, wieso er nach Saudi-Arabien fährt, random, passiert aber und er fährt dorthin und dokumentiert eben erstens einen Übergriff und dann wie sich so ein Aufstand unter den Frauen, wie sich so eine Solidarisierungswelle entwickelt und wie die dann über alles hinweg schwappt und zu einem Standoff mit dem Militär führt. Der fand ich ziemlich bewegend war, weil ich eben diese Bilder aus dem Iran gesehen habe, die mich auch sehr bewegt haben. Die Chants waren dem auch sehr ähnlich. Also es ist verrückt, dass das so zeitnah, also so gleiche Bilder entstehen. Und das muss ja weit vor dieser Revolutionsbewegung gerade im Iran passiert sein, was da gedreht worden ist von Die Gabe. Also das fand ich schon irgendwie cool. Aber du hast recht, es ist super random. Wir wissen nicht genau, warum sind wir hier. wieso sehen wir eigentlich den Dude und nicht die Frauen aus dem Iran? Wieso sind eigentlich alle Figuren, die wir begleiten, Europäerinnen oder Amerikanerinnen, bis auf Tunde als Mann? Also es ist irgendwie, da habe ich mich dann auch gefragt, wieso ist das? Wieso sind diese, warum wurde das so als Serie umgesetzt? Da hätte man sich, finde ich, durchaus vom Roman lösen können.
Mei, und da kommen wir so für mich so dem zweiten großen Punkt. Für mich sind viele der Figuren einfach extrem flach. Also das ist, sind alles Stereotypen.
Ist auch Absicht, glaube ich, ja.
Naja, aber eine gute Serie für mich schafft es ja gerade durch so eine, also durch die Breite der Erzählbarkeit Brechungen zu haben und mich eben zu zeigen, dass jemand wie dieser Senator, dieser Governor, mit dem sich unsere Bürgermeisterin oder Toni Collette anlegt, eben ja zwar auf eine bestimmte Art und Weise die also darstellen soll, männliche Ressentiments gegenüber Frauen und vor allem Frauen in Machtpositionen. Aber es ist halt, es verkommt halt zu einem Abziehbild, zu einer Karikatur davon und dadurch nimmt es ihm halt viel Kraft. Mhm. Ich würde viel mehr mitgehen, wenn ich eben sehe, ja, der ist super liebevoll zu seinen Töchtern zu Hause, aber kriegt es nicht gebacken, sich mit einer Frau in der Machtposition ordentlich zu verhalten, sondern versucht, seine Machtspiele zu spielen und sie zur Seite zu drängen. Das sind also lauter so, und das passiert immer wieder, dass für mich die Figuren sind, auf einen Satz können sie sich runterbrechen lassen.
Was ja auch passiert in den Dialogen, also auch die Dialoge sind ja sehr Motto-esk, also die sind so, weißt du, wie so Kampf-Slogans oder so sind die ja oft, es gibt auch eine Szene, wo eine Frau, die halt mehr Macht hat, dann zu einem Mann sagt, ja, lächel doch mal für mich, du siehst viel hübscher aus, wenn du lächelst, ja. Ne? Also klar, irgendwie ist es cool, sowas mal umgekehrt zu sehen und was das bedeutet, aber andererseits ist es auch wirklich nicht besonders kreativ. Also es ist schon sehr, sehr plakativ alles gemacht und es funktioniert in dem Roman deshalb so gut, weil auch diese ganzen Vignetten viel kürzer sind. Also die sind alle nur, sind alles ganz kurze Ausschnitte, die dann von einer Figur zur nächsten springen. Dann gibt es einen Schritt 2 Jahre später. Dann ist auf einmal, keine Ahnung, nochmal 3 Jahre später, nochmal ein paar Jahre später. Also du bist immer nur ganz kurz, schlaglichtartig bei den Figuren, bei einschneidenden Ereignissen dabei und bekommst mit, was gleichzeitig auf der Welt noch so passiert. Und am Ende finden halt diese ganzen Sachen irgendwie zusammen. Und das funktioniert in der Serie so nicht so gut, weil wir hier viel mehr Erzählzeit haben, die gefüllt werden muss und gleichzeitig aber einen kürzeren Erzählzeitraum betrachten als im Roman. Das heißt, da ist auch viel weniger Stoff als Vorlage da. Es musste also viel noch dazu irgendwie gedichtet werden.
Ja, aber deshalb mir umso unverständlicher, warum diese Zeit und diese Möglichkeiten nicht genutzt werden, um Tiefe zu schaffen und stattdessen so Plotpunkte abzuhaken. Aber wie gesagt, so vielleicht eine persönliche Meinung. Wir haben ja derzeit eine Schülerpraktikantin bei uns im Unternehmen, die heute die Möglichkeit hatte, sich eben 3 Episoden davon anzuschauen. Die 15 Jahre, sie fand das großartig, die fand das echt toll. Also von daher, ja, vielleicht ist das auch die Sicht so aus der Bubble raus, aus der Vielseher-Bubble raus. Aber ich war ein bisschen enttäuscht und ich muss sagen, für mich jetzt nicht das erste Mal, dass solche Serien kommen, speziell jetzt aus dem Prime-Kontext, die für mich so eine tolle Vorlage haben und daran so scheitern. Paper Girls, für mich das zweite große Beispiel. Für mich eines der tollsten Comics wahrscheinlich oder so in den Top 5 der tollsten Genre-Comics des letzten Jahrzehnts. Und die Serie einfach, weiß nicht, ist wie so ein nasser Knallfrosch.
Ich habe es nicht weitergeguckt. Ich habe die ersten 2 Folgen gesehen und war dann,
Ich habe mir sogar die erste Staffel angeschaut, weil ich immer noch gehofft habe auf something, I don't know. Aber für mich das gleiche Beispiel. Also du hast eine Serie, die spielt mit 4 jungen Frauen, die durch die Dimensionen hüpfen können. Und du erzählst es als ein lineares, langweiliges B-Movie. Und so hatte ich den Eindruck irgendwie auch ein bisschen. Also es ist halt, wie mein Deutschlehrer mal gesagt hat, Dr. Mesh, breit gedrehter Quark wird dünn und nicht hart. Ha. Und das war wieder, wenn ich meine Antwort auf den Absatz gepasst hätte, auf 2 DIN A4-Seiten ausgebreitet habe. Und so ein bisschen fühlt es sich hier natürlich jetzt auch an, muss ich sagen.
Es ist auch in der Tat einfach genau so, wenn du es mit der Vorlage vergleichst, ist es ja auch genau das. Es wurde einfach was ich in wahrscheinlich 2 Stunden gelesen hätte, auf 8 Stunden ausgebreitet.
Und das Seltsame finde ich natürlich, dass ich gelesen habe, dass Naomi Alderman, interessant für mich, dass sie ihre Anfänger genommen hat als jemand, der für Games geschrieben
hat. Ach, tatsächlich, das wusste ich jetzt nicht. Die eine Games-Autorin
war früher.
Ach, krass.
Unter anderem für das Spiel, glaube ich, Run, Zombie, Run. Und die eigentlich ja auch aus einem anderen Umfeld kommt. Also ich hatte damals sie das erstmal wahrgenommen als ein Buch, das sie geschrieben hat, The Liar's Gospel. Mhm. Sie kommt ja aus einer eigentlich orthodox-jüdischen Familie. Ihr Vater ist ja Rabbiner.
Ich weiß nicht, was
Akademiker
ihr Vater ist.
Akademiker, aber orthodoxer praktizierender Jude. Und ihre ersten 2,5 Bücher spielen ja auch sehr mit diesem Umfeld. Also da geht es sehr viel um auch so ein bisschen Transgression, also ein bisschen auch Rebellion gegen das Elternhaus.
Geht auch viel um weibliche Identität im Kontext von Glaube und diesen ganzen Regeln, die da drumherum existieren.
Und die da auch, also ich denke, drum war es ein bisschen überraschend, also von ihr diesen Genre-Stoff zu haben. Mhm. Aber wie gesagt, so, ich würde auf jeden Fall jetzt mir nochmal das Buch gerne lesen, weil ich denke, die Geschichte ist vielleicht interessanter, als jetzt die Serie uns weiß macht.
Ich finde schon. Und was ich finde es interessant, vorhin hast du ja auch davon gesprochen, dass man die Regeln von der Welt nicht so schnell verstehen kann, dass es nicht so fokussiert ist. Das sind alles Dinge, die ich bei The Handmaid's Tale zum Beispiel super gelungen finde und auch in der Serienumsetzung super gelungen finde. Aber da haben wir halt auch nur eine Hauptprotagonistin, die in der Buchversion ein Tagebuch geschrieben hat und die jetzt in der Serienversion quasi die Hauptfigur ist, die auch immer wieder den Blickkontakt zum Publikum aufnimmt. Und irgendwie, glaube ich, braucht es das vielleicht bei solchen Geschichten auch in gewisser Weise.
Naja, also von daher denke ich mir, ob das nicht was gewesen wäre, wo man einfach diese Welt hätte nehmen sollen und diese Idee und sich komplett lösen von der Vorlage, weil ein vergleichbares Buch, das ähnlich schlecht funktioniert hat, war ja World War Z, was ja auch so eher als eine Chronik einer untergehenden Welt funktioniert. Und der Versuch, das an den Film umzusetzen, ist ja auch etwas, also
ich habe das tatsächlich, belanglos. Ich habe weder die Vorlage noch den Film jemals gesehen. Aber ich weiß, dass es ihn gibt. Brad Pitt, oder?
Ja, aber ist jetzt auch nichts, was man irgendwie so ein paar Jahre später, also
noch gucken sollte.
Vielleicht Samstagvormittag, wenn man den Zombie-Marathon macht, verkatert. Ja, aber also selbst da fallen mir bessere Filme ein wahrscheinlich. Einen letzten Punkt, den ich vielleicht gerne ansprechen würde, und das ist, was du vorher gemeint hattest, dieses, lächle ich doch mal. Also was eigentlich nur so eine Verkehrung, so eine bizarre World, nur so eine Spiegelversion aktueller Umstände ist. Und ich stelle mir halt immer die Frage, inwieweit das, wie soll ich sagen, inwieweit diese Art von schaut mal, was hier schief läuft, also was da so ein bisschen dahinter liegt, effizient ist oder da halt nicht einfach ein bisschen was verpufft dahinter.
Ich glaube, mehr als das macht die Serie nicht, wird sie nicht machen können, weil auch die Buchvorlage nicht mehr macht als das. Die Buchvorlage stellt in Frage, was Geschlecht eigentlich bedeutet und ob da mehr dahinter steckt als das, was wir dem zuordnen. Und also da gibt es am Ende des Buches so einen schönen Satz, der lautet:
Spoiler-Alarm.
Das hat nichts mit der Handlung zu tun, es ist in den Briefen drin, die nicht in der Serie vorkommen bisher. Auf jeden Fall sagt er sowas wie, Geschlecht ist nichts anderes als eine Hülle und männlich ist immer das, was weiblich nicht ist. Und wenn du die Briefe hättest, also die Briefe sind wirklich, die sind so essentiell für diese ganze Erzählung und für das Buch ist es so wichtig, dass es diese Briefe hat, weil ohne das hätte das Buch für mich nicht funktioniert. Deswegen finde ich so super, super schade, dass es die bisher nicht gibt in dieser Serie. Und also je mehr ich jetzt drüber nachdenke, umso weniger weiß ich, ob das überhaupt diesen Impact haben kann, den es gehabt hat als Buch bei mir als Serie. Weil jetzt, was du sagst, ne, es spiegelt ja eigentlich nur uns die aktuelle Situation, wie es für viele Frauen ist auf der Welt, wie sie erleben für weiblich identifizierte Personen, ne, diese ganzen kleinen Mikroaggressionen von Lächelbisschen oder Da gibt es ganz, ganz viele Sätze, die ganz viele Dialoge, die in diese Richtung gehen und die dann im Laufe dieser ersten Staffel schon ganz oft umgedreht werden oder wo auch weibliche Gewalt genommen wird gegen männliche Gewalt. Du hast einmal eine physische und einmal so eine eher psychologische Gewalt, die da auch in der Serie toll gezeigt wird. Und ich weiß jetzt nicht, ob es ein Spoiler ist oder nicht, aber also die Serie wird das jetzt nicht ins Utopische verkehren und uns eine Welt zeigen, die super geil ist, weil Frauen an der Macht sind, weil wir eine andere Art von Macht ausüben könnten und das tun werden, sondern es ist einfach nur, well, more of the same, different people.
Naja, und das ist das Problem, das ich halt mit dieser Art von Erzählungen immer habe, wenn es darum geht, alternative Ideen, Konzepte zu darzustellen, auszudrücken, ist, dass sie halt immer geprägt sind von dem Blick aus dem bestehenden System heraus. Mhm. Ich meine, hier wird Macht gesehen, einfach in einem, wie soll ich sagen, in einer männlichen Interpretation von Macht, nämlich wer stärker ist, wer die Oberhand hat. Natürlich spielt das eine Rolle, aber deshalb ist auch für mich die Umkehrung des Systems dann, kann scheitern, weil sie natürlich nur den gelernten Modellen funktioniert, nur den Leseweisen funktioniert, die halt wir alle antrainiert haben und deshalb sich auch so in dieser Geschichte wiederfinden.
Und das ist exakt das, was die Rahmung uns sagt. Also alles, was du jetzt gerade gesagt hast, ist das, was uns die Rahmung am Ende mitgibt. Also dieser Briefverkehr ist genau das, was du gerade gesagt hast. Und das finde ich so, so wichtig, um diese Geschichte irgendwie zu verdauen. Also deswegen, mir fehlt das extrem, diese Briefe zu haben, wo genau dieser Aspekt, dieses, aus welcher Sicht ist diese Geschichte geschrieben? Wer schreibt die? In diesem Fall ist es ein Mann, der in einem Matriarchat aufgewachsen ist, der die Geschichte aus diesem Blickwinkel, also die, er glaubt, tatsächlich passierte Geschichte vor 5000 Jahren, genau aus diesem Blickwinkel beschreibt. Der beschreibt Macht als etwas, was typisch weiblich ist. Der männliche Eigenschaften wie, was sagt er, Kindness?
Freundlichkeit.
Freundlichkeit, ja.
Das ist nicht schlecht übersetzt.
Ja, mir fällt auch kein besseres Wort ein dafür. Aber dass Männer halt mehr kinder sind, netter sind, mehr auf andere Leute eingehen, mehr emotionale Intelligenz haben, weil, und jetzt kommt das coole Argument dazu, Frauen ja von Natur aus einen heftigeren Beschützerinstinkt haben, weil sie ja ihre Kinder beschützen mussten. Und deshalb werden Frauen in dieser Welt, in der dieser Autor dieses Buch, die Gabe schreibt, als natürlicherweise stärker und aggressiver wahrgenommen. Und da wird zum Beispiel, stellt seine Mentorin, die auch Autorin ist, stellt dann zum Beispiel in Frage, dass es mal männliche Armeen gegeben haben soll. Bist du sicher, dass das nicht ein Randphänomen gewesen ist? Also bist du sicher, dass es da überhaupt, dass die historischen Überlieferungen richtig sind? Und solche Fragen werden dann gestellt. Und das ist total cool, dass das halt in diesem Briefverkehr rund um dieses Manuskript, was dann die tatsächliche Handlung von der Serie, die wir sehen, ist, dass das noch aufgegriffen wird.
Aber ist es dann nicht, also um nochmal einen Schritt rauszunehmen, ist es dann nicht vielleicht das Problem, also das soll jetzt nicht blöd klingen, nicht das Problem der Autorin, aber ist es dann vielleicht nicht ein Problem unserer Art, Dinge zu sehen, dass das Einzige, wie wir sehen können, das kritisch zu brechen ist, indem wir es eben auf den Kopf stellen oder indem sozusagen das ja wieder diese Umkehrung ist sozusagen. Ja. Und jetzt mal weitergedacht, ich meine, wir diskutieren gerade sehr viel im Rahmen des Seriencamp-Festivalprogramms über, wie können Geschichten über die Zukunft erzählt werden, die nicht dystopisch sind.
Die uns nicht sofort lähmen in unserer in unserem Handlungswillen.
Und vor allem, die nicht automatisch Strukturen nacherzählen, in denen wir uns bewegen, sondern konstruktiv Pfade in die Zukunft bauen.
Ja.
Und das natürlich jetzt für uns in Diskussionen, die ich jetzt auch in Lille wieder geführt habe, mit Autoren, Autorinnen, Leuten aus dem Produktionsumfeld.
Beim Seriesmania.
Leider viel zu wenige. Eben auch als ein großes Problem sehen, jetzt dieser großen AI-Welle, die auf uns zurollt, wenn solche Tools benutzt werden, um Geschichten zu generieren, die nur darauf beruhen, dass sie bestehende Geschichten durchsuchen und daraus sozusagen Regeln lernen, Muster lernen, Strukturen lernen, sind wir nicht in dieser Copy of a Copy of a Copy Reproduktionswelt drin, in der es noch schwieriger wird, ja, daraus aus diesem Gefängnis noch einen Weg rauszufinden.
Andererseits funktioniert unser Gehirn genauso. Wir kopieren auch alles, wir nehmen Muster wahr, wir sind einfach auf
Mustererkennung. Dafür gibt es psychedelische Dinge. Also.
Wir müssen einfach alle mehr Pilze nehmen.
Also, wenn ihr eine Sache mitgenommen habt hier, ich lese gerade
übrigens,
ein tolles...
Es gibt auch in dieser Serie eine Droge, die kommt dann irgendwann wahrscheinlich in der zweiten Staffel auch. Die heißt Glitter.
Aber wie gesagt, wenn ihr eine Sache bei uns mitgenommen habt, ich lese gerade ein sehr... ich finde es zumindest ein gutes Buch von einem Autor, den ich sehr schätze, Gordon White. Und das Buch heißt Chaos Protocols. Und glaube ich, in dem zweiten Kapitel schreibt er eine lange Abhandlung darüber, dass er jedem empfiehlt, sich invincible zu machen, indem er eben hohe Dosen psychedelischer Dinge zu sich nimmt. Das empfehlen wir natürlich nicht. Das würde uns fernliegen, solche
ja, war
Dinge
ein Witz.
Zu empfehlen, weil man das nur unter Aufsicht und mit entsprechender Vorbereitung machen sollte und in Ländern, in denen es erlaubt ist. Aber wie gesagt, deshalb empfehlen wir sowas nicht. Aber von daher, ja, es gibt Wege aus dem Gefängnis und ich glaube, vielleicht ist, also wir sind gerade in einer Phase, in der der Raum immer enger zu werden scheint. Also sowohl global als auch in unserem persönlichen Leben. Also the pressure is real und
vielleicht
wird immer
enger. Wäre jetzt die Lösung für alles, dass wir einfach sowas wie psychedelische Drogen für KI entwickeln.
Das finde ich eine I like this idea.
Ja.
Kaiuaska. schade, dass jetzt nicht Christopher da ist, dem würde jetzt gleich noch auf Anhieb drei, vier Puns einfallen, Dad-Jokes.
Ja, dafür bin ich nicht geeignet. Das tut mir leid, Christopher, an dieser Stelle, wir vermissen dich sehr.
Ich glaube, wir sind auch treu unserem Motto.
Was ist denn jetzt dein Fazit zur Serie? Also nach den fünf Folgen, die du gesehen hast, wie siehst denn du das jetzt?
Für mich, es kann funktionieren sicher als ein für Young Adult, als ein Coming-of-Age-Ding, dadurch, dass es auf Amazon Prime Video ist, dass es dort genauso wie es ein paar andere Serien, die da angelaufen sind, die ich sehr viel mehr mag, wie zum Beispiel Swarm, irgendwo unter ferner Liefen laufen wird und garantiert nicht auf der Startseite angeboten wird, denke ich, dass es kaum jemand sehen wird.
Doch, das wurde auf der Startseite angeboten.
Echt? Okay,
ich bin ziemlich sicher, ja.
Dann sorry, nehme ich alles zurück, überhaupt das Gegenteil. dennoch, ich glaube nicht, dass wir eine zweite Staffel davon sehen werden. Würde mich wundern, aber ich würde es gern mehr mögen und es tut dann immer weh, wenn man sich auf was so sehr freut und mit aller Macht in den ersten zwei Episoden sieht, wie die Hoffnung zerbröselt, aber so fühle ich mich ein bisschen.
Ja, also ich verstehe das. Ich bin auch enttäuscht. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch eine zweite Staffel sehen, um einfach zu gucken, wie sie jetzt den drohenden Niedergang erzählen wollen. Und oder erstmal überhaupt, ne? Also wie es jetzt einfach weitergeht, würde mich schon sehr, sehr interessieren. Aber ich sehe auch das Problem wahrscheinlich, dass es sehr schnell abgesetzt werden kann. Wir haben das bei Paper Girls gesehen, wir haben es bei The Wilds gesehen, die eine sehr, fand ich jedenfalls, für mich war die sehr gelungen, die erste Staffel von The Wilds. Die zweite hat dann nicht mehr so gut funktioniert, wo ja auch Geschlechterverhältnisse, Macht und so weiter diskutiert worden ist anhand von so, ja, Ensemble-Casts und Geschichten. Und dann gibt es eine Serie, wo die auch bei Amazon Prime läuft, und zwar Motherland Fort Salem. Fort Salem Motherland? Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, ja.
Ich glaube, dass sie so heißt.
Ja.
Das ist so eine Hexenserie. Ja. Da geht es auch darum. Frauen haben sehr viel mehr Kraft in einer Gesellschaft, die ein alternatives Amerika ist, die eben Hexenkräfte entwickelt haben. Und die hat mir ja auch sehr viel Spaß gemacht. Die gucke ich wirklich gerne. Ist auch eine Young Adult Serie, funktioniert eigentlich nach einem ähnlichen Prinzip wie die Gabe oder The Power. Und da die auch immer noch läuft, die ist jetzt natürlich nicht von Amazon bezahlt worden, aber ich glaube, für so eine Serie gibt es halt durchaus ein großes Publikum. Und wenn diese Menschen, die halt so vor Salem gucken, auch The Power angucken, dann glaube ich, dass das lange noch funktionieren kann.
Also, falls ihr euch zu dieser Gruppe zugehörig fühlt, ignoriert einfach eh das, was wir sagen. Aber das hoffe ich, macht ihr eh. Also, es ist immer nur Meinung. Und es gibt inzwischen, jeder hat eine Meinung zu irgendeiner Serie. Und das, was eure Lieblingsserie ist, können wir doof finden und andersrum. Aber von daher gebt dem ja gerne eine Chance und schaut euch mal, wie es euch so durch die ersten zwei Episoden durchträgt. Ich habe gerade versucht oder festgestellt, dass ich doch sehr wenig so Bauer gesagt habe, sondern immer eher den P-Laut.
Ich glaube, es war nicht so schlimm. Es sieht nicht so schlimm aus.
Nee. Okay. Dein Fazit jetzt noch, abgesehen davon, dass du hoffst auf eine zweite Episode, werden wir mehr solche Quick and Dirty Adaptionen sehen, also die so gefühlt, also ich meine, für eine Serie ist das ja echt schnell. Also
ich habe ja nicht mal mitbekommen, dass die gedreht wurde und dann kam auf einmal diese Ankündigung, dass Toni Collette in dieser Verfilmung von einem meiner in letzter Zeit Lieblingsbücher rauskam und ich war so, what? War nächstes Jahr dann oder wie? Und dann, nee, in zwei Monaten. Also das war wirklich sehr, sehr quick und sehr dirty, mit Umbesetzung zwischendurch noch, da gab es ja schon
Tim andere. Tim Robbins war mal dabei.
Ursprünglich, aber der spielt ja jetzt demnächst bei The Silo mit, von Apple TV Plus.
Ich weiß immer, ich traue mich immer, ich habe immer so Angst vor diesem Embargo, ich traue mich immer nichts zu sagen. Aber
das
wir werden
steht auch schon
demnächst,
im Internet.
Ja, wir werden demnächst auf jeden Fall eine Monster-Ewigkeits-Folge machen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir uns überlegt haben, ob wir wirklich so wöchentliche Episoden zu einer Serie machen wieder.
Lass mich das kurz überprüfen, bevor ich jetzt Bullshit erzählt habe.
Wie es andere machen, also ihr seid jetzt live dabei, wenn es funktioniert, dann lassen wir Vanessa drin, wenn es nicht funktioniert, dann schneiden wir es raus.
Schneiden wir alles raus.
Aber
ja, ist alles schon hier drin.
Ja,
alles
gut.
Bei IMDb öffentlich, alles was ich gesagt habe, kann ich sagen.
Okay, aber die Serie heißt Silo, wir dürfen unsere Meinung dazu aber nicht sagen, glaube ich.
Wir werden sie noch geheim halten.
Ja, wir werden sie noch geheim halten, aber ich hoffe, wir werden uns mehr darüber unterhalten, weil es für mich eine Serie ist, die auch auf einem Buch basiert und die sehr viele Dinge sehr anders macht als Die Gabe und mit einem Ergebnis, über das wir nicht reden werden, das wir nicht bewerten würden.
Es ist natürlich auch genremäßig in der Nähe voneinander.
Ja,
ne?
Es ist
auch ein dystopischer oder nahe zukünftiger Stoff. Es ist ein interessanter Vergleich und eine interessante Brücke. Genau, deswegen Quick and Dirty Buchadaption. Ich fürchte, dass es die sehr, sehr viel geben wird, weil Buchadaptionen einfach gerade so, habe ich das Gefühl, mindestens Hälfte der Serienproduktion bei den großen Streamern und so ausmachen. Aber ob das eine gute Sache ist, well, ich glaube, es lohnt sich, viel mehr Zeit in die Entwicklung des Stoffes, in die Weiterentwicklung des Stoffes zu stecken.
Ja, und auch mal merken, wenn was nicht klappt, das einfach mal wieder kicken, wie es HBO lange Zeit gemacht hat.
Ja.
Und weshalb sie ja jetzt von Discovery immer auf die Mütze bekommen, von ihrem neuen Merging-Partner, weil sie zu lange brauchen, um gute Dinge zu produzieren. Who would have thought that good things take
a while? It's expensive, you know.
Aber wir hoffen ja, dass sowas wie The Last of Us ja jetzt vielleicht einen neuen Push gibt in Richtung Quality-TV. Zumindest diese Episode wird nicht ein Beispiel dafür sein. In diesem Sinne würde ich sagen, folgt Vanessa auf jeden Fall gerne auf Skip Intro, wenn ihr es nicht eh schon macht, wie wir hoffen.
Es gibt dann am Sonntag auch noch, oder in Nähe dieser Erscheinung von diesem Podcast, gibt es auch noch eine weitere Podcast-Folge zu Die Gabe, wo ich mit meiner Skip-Intro-Kollegin Katja Engelhardt nochmal ganz intensiv über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten vom Buch und so weiter sprechen werde.
Ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht Skip Intro gespoilert.
Nein, überhaupt nicht. Es ist eine ganz andere Richtung.
Sehr gut. In diesem Sinne, wir wünschen euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, whenever you hear this. Und demnächst wieder auf diesem Kanal. In diesem Sinne, ciao, ciao.
Servus.